ARD. Content Note. In dieser Folge geht's um Sucht und Tod. Barcelona, Ende Mai 1999. Champions League-Finale, Bayern München spielt gegen Manchester United. Ausgetragen im Camp Nou. Größer geht es kaum.
Dieses Spiel Manchester-Bayern in Barcelona ist vielleicht das Höchste, was es je gegeben hat in der Geschichte des Vereins.
Sagt Bayern-Manager Uli Hoeneß. Das Champions-League-Finale ist eines der wichtigsten Spiele, die man als Fußballprofi bestreiten kann. Es ist der letzte Schritt zur Erfüllung eines Traums. Und es ist möglicherweise auch Mario Baslers Karrierehöhepunkt. Er ist zu diesem Zeitpunkt einer der besten Spieler des FC Bayern. Oft in der Startelf, immer Publikumsliebling. Es ist der Abend vor dem Champions-League-Finale. Die Mannschaft des FC Bayern ist gerade in Barcelona angekommen, hat die Zimmer bezogen.
Und beim FC Bayern, wie auch in anderen Vereinen, ist so, 22:30 trifft sie dann nochmal in der Hotelbar, trinkst noch ein Gute-Nacht-Bier und gehst dann irgendwann mal 23:00 ins Bett. Bettruhe.
So auch an diesem Abend. Nach und nach gehen alle Spieler ins Bett. Jeder will fit sein für den großen Tag. Nur einer bleibt. Mario Basler. Er will noch sein Bier austrinken. Und ein rauchen. Oder zwei.
Ich war noch nicht müde. Ich hatte noch ein Bier vor mir stehen und es war einfach schön.
Basler sitzt da unten bis kurz vor Mitternacht. Dann kommt Trainer Ottmar Hitzfeld.
Ich bin da mal runter und sagt, so, jetzt reicht's, jetzt musst du schlafen gehen. Er sagt, ich kann nicht schlafen, ich bin nervös, ich brauch mein Bier.
Und Basler verspricht seinem Trainer,
trink nur mein Bier aus und dann gehe ich auch ins Bett.
Doch Basler bestellt ein weiteres Bier.
Weil es halt geschmeckt hat.
Und noch eins. Und noch eins.
Ein paar Bier später kam dann um 2:30 nachts der Uli angebaggelt.
Bayern-Manager Uli Hoeneß.
Wollte mir eigentlich erklären, dass ich ins Bett muss. Der Fehler, was Uli nur gemacht hatte, war, dass er gesagt hat, er hat mit Ottmar gesprochen und ich spiele nicht.
Ob Hoeneß einen Fehler gemacht hat oder Mario Basler, das ist wohl streitbar. Eins ist aber klar, Baslers Einsatz für den nächsten Tag ist gestrichen. Er wird bei seinem wichtigsten Spiel auf der Bank sitzen. Basler trifft eine Entscheidung. Aus Bier wird Wodka Lemon.
Wenn ich nicht spiele, muss ich auch nicht ins Bett. Und bin dann ein bisschen länger in der Bar sitzen geblieben. Ich glaube, bis 3:30 oder so bin ich dann irgendwann mal ins Bett.
Nächster Tag. Der große Tag. Alle stehen voll freudiger Erwartung auf. Nur Basler nicht. Der weiß, dass der Spieltag für ihn gelaufen ist und er hat einen Kater.
Ja, ich war müde. Der Körper war ein bisschen schwerer wie geplant.
Basler macht halbherzig die Vorbereitung mit. Warum soll er sich anstrengen? Er wird eh nur auf der Bank sitzen. Bei der letzten Besprechung, bevor es Richtung Stadion geht, dann die Überraschung. Auf der Taktiktafel steht der Name Mario Basler. Er wird doch spielen. Mit Kater.
Zu Recht, natürlich. Ich meine, kannst ja deinen besten Mann nicht draußen lassen.
Mario Basler. Das ist Hochmut, das ist Anecken, das sind Exzesse. Für seine Skandale ist er vielleicht sogar berühmter als für seinen Fußball. Wie schafft er es, auf höchstem Niveau Fußball zu spielen und gleichzeitig diesen Lifestyle zu leben? Und wieso trinkt er vor dem wichtigsten Spiel seiner Karriere bis tief in die Nacht? Bei der Suche nach Antworten stoße ich auch auf einen schweren Schicksalsschlag von Mario Basler. Ich bin Katharina Reckers und das ist Mario Basler, letzter Typ, ein Podcast vom SWR. Folge 2, Lieblingskind. Es ist Tag 2 mit Mario Basler. Wir sind in Rüssingen, in der Pfalz. Er ist wieder überpünktlich. Als ich ankomme, steht er rauchend vor dem Vereinsheim. Er hat wieder die enge Jeans an und heute statt einem weißen ein schwarzes T-Shirt. Und er hat Zucker dabei. Den hat er mitgebracht, weil es gestern keinen Zucker für seinen Kaffee gab. Er trinkt ihn gerne süß. Die Stimmung ist deutlich gelöster als gestern. Ich freue mich auf den Tag. Ich will heute mit ihm über seine Exzesse reden. Verstehen, wieso er immer wieder über die Stränge schlägt. In Folge 1 habt ihr schon von Baslers Familie gehört. Die Beziehung zwischen Mario Basler und seinem Vater war besonders.
Warst du sein Lieblingskind? Oder warst du so ein bisschen das Lieblingskind der Eltern?
Ja, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es das Lieblingskind von meiner Mutter war, aber das Lieblingskind von meinem Vater auf jeden Fall. Ich war der Erste, der mit 13 oder 14, 12, es kann auch 12 gewesen sein, wo ich das erste Mal mit meinem Vater in der Kneipe war. Die anderen durften nicht mit.
War das gut für dich?
Es war Hammer. Du hast da so Menschen gesehen, die haben sich gegenseitig auf die Fresse gehauen, haben danach wieder ein Bier getrunken, als Beispiel. Blödes Beispiel vielleicht, aber du hast halt frühe Erfahrungen mit schönen Sachen eigentlich gemacht. Für mich war das wirklich eine schöne Sache, da mit meinem Vater unterwegs, ne, da hast du Gespräche mitgekriegt, da hast du Sachen gesehen, die auch für dein Leben so dich vielleicht auch ein bisschen geprägt haben, ne, wie Brüder miteinander umgehen oder Erwachsene miteinander umgehen, wie Erwachsene lachen können, aber auch wie Erwachsene weinen können.
Und du durftest mit?
Immer. Ich war immer dabei. Mein Vater hat mich immer mitgenommen.
Basler hat eine Schwester und drei Brüder. Sein ältester Bruder Thomas kommt aus einer vorherigen Beziehung seines Vaters. Zu ihm hat er eine ebenso besondere Beziehung wie zu seinem Vater. Zu beiden schaut Mario Basler auf.
Ich war als Kind sehr eng mit ihm. Der war auch ein bisschen wie ich, ne? Oder ich war auch ein bisschen wie er, viel unterwegs. Er war totaler FCK-Fan, ist fast jedes Spiel mit dem FCK irgendwo hingefahren oder auf dem Betzenberg gewesen.
Baslers Bruder und Vater trinken beide gerne und regelmäßig. Sein Bruder Thomas
hat wöchentlich sein Geld gekriegt und hat halt jedes Wochenende sein Geld versoffen.
Und sein Vater?
Ich glaube, mein Vater war Alkoholiker, weil der Minimum jeden Tag ein Bier getrunken hat. Nach Feierabend, wenn er nach Hause kam, hat er sein Bier getrunken.
Mario Basler kommt durch seine Bezugsperson schon früh mit dem Thema Alkohol in Kontakt. Geht als Kind schon mit in die Kneipe. Das erzählt auch seine Freundin Doris Bild. Ihr kennt sie schon aus der ersten Folge.
Ich glaube auch schon, dass ein harter Ton zu Hause regiert hat.
Ja, ja. Ja, gerade bei seinem Vater, schätze ich mal.
Ja. Und der ihn auch schon früh leider mitgenommen hat in Kneipen und. Mhm. Und Mario, deswegen, klar, der hat das forciert mit dem Fußball, aber rückwirkend, was den Charakter angeht, weiß ich nicht, ob das alles so positiv gewesen ist, dass du so einen Jungen mit solchen Sachen beeindruckst. Ne? Und das hat, glaube ich, schon einfach Spuren auch auf seiner Seele hinterlassen. Das ist einfach so.
Vielleicht sucht Mario Basler mit seinen Aktionen aber auch was anderes.
Mario braucht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und Bestätigung. Und die hat er halt mehr im Nachtleben bekommen als beim Fußball.
Es stimmt. Aufmerksamkeit hat Basler oft und viel gesucht. Geschichten wie die vor dem Champions-League-Finale gibt es viele. Sehr viele. Die Akte Mario Basler ist dick. Rot-Weiß Essen. 1989. Mario Baslers erste richtige Profistation in der zweiten Liga.
Das war wirklich eine super schöne Zeit mit den Fans, die toll waren und es hat unheimlich viel Spaß gemacht.
Spaß gemacht hat ihm nicht nur das Fußballspielen. Sein Trainer soll ihn nach Hause geschickt haben, weil er im Training nach Alkohol gestunken hat. Ebenfalls in Essen wird Basler zum ersten Mal Vater. In seinem Buch schreibt er, dass er in der Nacht, in der sein Sohn auf die Welt kommt, saufen ist. Er schläft in den Stunden vor der Entbindung seinen Rausch vor dem Krankenhaus im Auto aus. Hertha BSC. 1991 folgt für Basler dann der Wechsel in die Hauptstadt zu Hertha BSC. Sein Sprung ins Berliner Nachtleben. Basler wird immer wieder in Casinos und Bars gesehen. Und er nimmt sich gerne mehr raus als seine Mitspieler, wird für seine große Klappe bekannt. Das sorgt in der Mannschaft für Ärger. Er wird in einem Fernsehinterview 1992 darauf angesprochen.
Es gab Augenblicke, wo sie so nicht ganz unumstritten waren. Da wird geredet von einem gewissen Gerangel innerhalb der Mannschaft. Auch der Trainer hat so manchmal seinen Disput mit ihnen. Sie gelten als ein relativ unbequemer Mensch, der auch mal den Mund aufmacht, der eine große Klappe hat. Ist das eine Kritik, die Sie sich auch selber anziehen, mit der Sie auch leben können?
Mit der Kritik muss ein Fußballer, der in der Öffentlichkeit steht, man muss damit leben und ich kann damit leben. Mein Fehler ist wahrscheinlich, dass ich den Mund manchmal zu weit aufreiße.
Als Mario Basler eines Tages zum Training bei Hertha kommt, wird er zu den Vereinschefs gerufen. Was er dort hört, ist hart. Von einigen Mitspielern hätte es über ihn Beschwerden gegeben. Mario Basler wird kurzzeitig suspendiert. Darauf spreche ich ihn an.
Ich war enttäuscht. Ne? Ich war enttäuscht, weil doch der eine oder andere Spieler dabei war, mit dem ich auch in Berlin sehr viel unternommen hatte, die sich aber dann auf die Seite des einen oder anderen Spieler, der neidisch war auf meine Person, dass die halt mehr zu dem gehalten haben.
Und du würdest auch sagen, es war Neid. Es war nicht, dass die einfach genervt waren oder irgendwie...
Nein, die waren nicht genervt. Die waren einfach, das kann ich auch sagen, es war damals Theo Kries, der war ja eigentlich der Publikumsliebling in Berlin. Dem habe ich dann irgendwann mal der Rang abgelaufen und der war halt, hat ein großes Problem damit gehabt.
War das wirklich Neid? Mario Basler, das ist kein Geheimnis, hat immer polarisiert. Ich muss noch mal nachhaken.
Es ist aber auch schwierig, wenn einer in die Mannschaft kommt, der halt polarisiert, der Publikumsliebling oder Publikumsmagnet irgendwie ist. Ist ja dann fast egal, ob man gehasst oder geliebt wird. Ist das auch irgendwie ein Störenpunkt in so einer Mannschaft?
Man muss es im Fußball ein bisschen unterscheiden, ne? Wie sehr oder wie wichtig ist er für eine Mannschaft. Und es gibt halt manche Dinge, da musst du halt auch mal Spieler nehmen, wie sie sind. Im Fußball gibt es keine 11 Freunde. Das, was da alles erzählt wird, ist der größte Schmarrn. Fußball ist eine große Neidgesellschaft. Also 11 Freunde bist du genau für die 90 Minuten, wo du spielst.
Wenn Mario Basler so redet, wirkt es, als wäre ihm egal, was die anderen von ihm denken. Was seine Mannschaft von ihm denkt. So ganz nehme ich ihm das nicht ab. Wo er immer wieder erzählt, dass Fußball doch sein Leben ist. Und zum Fußballspielen braucht es eben eine Mannschaft. Und wenn die einen scheiße findet, dann tut das doch weh. Wenigstens ein bisschen, oder? Das habe ich seinen Manager Wim Vogel gefragt.
Er ist keiner, dem das komplett Latte ist. Er ist im Grunde harmoniebedürftiger Mensch. Der Großteil der Menschheit ist das, der eine ausgeprägter, der andere weniger ausgeprägt. Bei ihm ist es ausgeprägt. Das beantwortet dahingehend deine Frage, die ihm das berührt. Hat ihm das was ausgemacht? Ja, hat es ihm, aber er wird sich selber gesagt haben, ich zahle es ja zurück.
Dieses Narrativ, ich zahle es zurück, werden wir gleich noch öfter hören. Ein Jahr später, 1993.
Mario Basler, der Neue bei Werder Bremen. Seit wann in unserer schönen Hansestadt?
Seit Freitagabend um 9 Uhr.
Werder Bremen. Basler spielt jetzt in der Bundesliga. Und bei Werder Bremen findet er Platz in einer speziellen Viererkette. Mit seinen Kollegen Hansi Gundelach, Oliver Reck und Uli Borowka zieht er nächtelang um die Häuser.
In diesem Bremer Hotel wohnt Super Mario bekannt als ein Mann weltlicher Genüsse. In der lokalen Szene bestens bekannt.
Ein Fernsehbericht aus dieser Zeit über Basler.
Was lässt er so in der Woche hier?
Das kann man schwer sagen. Er ist drüben im Chateau unter anderem und dann hin und wieder hier und meistens wieder eingeladen. Ne?
Ach ja, vom Haus?
Nee, vom Haus nicht. Von anderen Kunden, Gästen, Freunden, Bekannten und Schmeichler halt. Ne?
Ist Basler mal schlecht drauf, legt er sich auch mit Fernsehteams an. Kommt einem Kameramann gefährlich nahe.
Deine scheiß Kamera auf.
Aber auch auf dem Platz hat Basler eine Sonderstellung. Unter Werder-Trainer Otto Rehhagel muss er weniger trainieren. Darf zu spät zum Training kommen, das Training wird nach seinen Wünschen geändert. Und das kommt nicht nur gut an. Auch hier beschwert sich die Mannschaft mehrfach über Mario Basler.
Aber ist es nicht unfair? Wenn du weniger rennen musstest, wenn du weniger trainieren musstest.
Nee, ich wusste, dass egal was passiert, dass ich samstags diesen Jungs irgendetwas wieder zurückgebe. Etwas mehr zurückgebe, wie was die mir vielleicht geben konnten.
Genau darüber haben wir auch mit der Trainerlegende Otto Rehhagel gesprochen.
Wir haben uns manchmal ein bisschen geärgert über Mario, aber er hat es dann fußballerisch wieder in Ordnung gebracht.
Rehhagel bestärkt im Gespräch mit uns immer wieder dieses Narrativ, das ich vorhin schon erwähnt habe.
Wenn er mal so ein paar außergewöhnliche Dinge mal gemacht hat, außerhalb des Spielfeldes, die haben wir dann akzeptiert, weil er für die Mannschaft natürlich auch großartig gespielt hat.
Mario Basler ist Profi darin, sein Verhalten mit seinen eigenen Regeln, seinen eigenen Moralvorstellungen zu rechtfertigen. Er erwartet Verständnis für seinen Konsum, für seine Unpünktlichkeit beim Training, für seine Unzulänglichkeiten und zahlt das auf seine Weise meistens auch zurück. Und die Rechnung scheint aufzugehen. Die Gemeinschaft Werder Bremen und Mario Basler ist erfolgreich. Nach nur einem halben Jahr Bundesliga wird Basler zum Nationalspieler. Er gewinnt mit Bremen den DFB-Pokal. Vielleicht erinnert ihr euch an seine trotzige Reaktion, die ihr schon in Folge 1 gehört habt. Und er wird Torschützenkönig als Mittelfeldspieler. 2 Jahre später, im Frühjahr 1996, haut Basler dann wieder einen raus. Öffentlich schlägt er einen Tauschwechsel vor.
Und dann ist mir eine grandiose Idee gekommen in einem Interview. Naja, ich kann mir auch einen Wechsel vorstellen nach München. Warum macht man denn einfach einen Tausch? Basler nach München, hält es auch wieder zurück.
Er will zu den Bayern
Und Andi Herzog, der erst vor einem halben Jahr nach München gewechselt ist, soll wieder zurück nach Bremen. Und die Bayern sind nicht abgeneigt.
Es ist ohnehin permanente Unruhe bei uns. Also würde ein Mario Basler ganz gut zu uns passen, ohne besonders aufzufallen. Also ich glaube, also wenn Bremen uns signalisiert, dass sie Mario Basler abgeben wollen, dann sind wir natürlich höchst interessiert.
Sagt Bayerns Präsident Franz Beckenbauer in einem Interview, als er auf Baslers Vorschlag angesprochen wird. Und am Ende klappt der Tausch. Mario Basler spielt beim FC Bayern München. An dieser Stelle kleiner Hinweis, wir wollen von euch zwar jetzt nicht ausgewechselt werden, aber in der ARD-Audiothek findet ihr noch mehr spannende Podcasts. Also zieht da gerne mal rüber, wenn ihr alle 4 Folgen Mario Basler, letzter Typ, durchgehört habt. FC Bayern München.
Das ist das Größte, was dir passieren kann als Fußballer.
Aber wenn ein Fass voll ist, fehlen nur einige Tropfen, um es zum Überlaufen zu bringen. Und Mario Baslers Fass ist schon sehr voll, als er beim FC Bayern anfängt. München hat im Nachtleben noch mehr zu bieten als Bremen. Und Mario Basler ist genau da gerne unterwegs. In Clubs und Bars und Casinos. Nicht einmal beim größten deutschen Verein. Seinem Traumverein ändert sich Mario Basler. Und die MünchnerInnen checken das. Fast täglich gehen in der Säbener Straße Anrufe und Tipps ein, wo Basler sich nachts rumtreibt. Die Konsequenz für Basler? Er muss Geldstrafen zahlen. Weil er seinen Trainer öffentlich kritisiert? Weil er trotz Spiel am nächsten Tag bis frühmorgens unterwegs ist. Die Mario-Basler-Klassiker eben. Bis Uli Hoeneß und Bayern-Pressesprecher Markus Hörwig eines Tages ein ganz spezieller Tipp erreicht. Es klopft an Hörwigs Tür.
Kopf steckt einer rein, Jeans, T-Shirt, Lederjacke. Herr Hörwig, haben Sie mal kurz Zeit für mich? Ja klar, kommen Sie rein. Setzt sich mir gegenüber, bevor er sich hingesetzt hat, greift in die Brusttasche rein, zieht einen Ausweis. Herr so und so, Kriminalpolizei München. Ich möchte Sie eigentlich darüber informieren, dass Ihr Spieler Mario Basler in der nächsten Woche alles, was er hat, Haus und Hof und Bargeld und alles, verlieren wird.
Mario Basler hat einen Hang zum Zocken. Das ist auch dem Vereinsvorstand bekannt. Aber dass es so extreme Ausmaße hat, kommt überraschend.
Ich war aufrecht im Sessel gesessen und gesagt, wie kommen Sie denn darauf? Sagt er, ja, wissen Sie, Ihr Spieler Mario Basler macht in einer illegalen Pokerrunde mit. Und in der nächsten Woche ziehen Sie ihn über den Tisch. Wir haben einen Undercover-Mann in dieser Pokerrunde drunter.
Auch Basler erinnert sich an die Geschichte.
War da 2-3 Mal da und hab ganz gutes Geld da gewonnen. Und irgendwann bin ich beim Training und dann kam und irgendjemand und hat gesagt, ich muss auch zu Uli Hoeneß ins Büro nach dem Training. Ich habe da nur überlegt, was habe ich gemacht, warum kriege ich wieder eine Geldstrafe, bin da hoch. Da saßen 2 Herren drin, gut angezogen. Und dann habe ich schon so überlegt, ob das gut ist, wenn die 2 da sitzen.
Mario setzt sich im Büro von Uli Hoeneß auf die Couch und Uli beginnt. Mario, wir haben gehört, dass du professionell pokerst. Mario setzt sich auf. Ich? Nein, Manager, niemals, niemals. Hat alles abgestritten. Dann haben wir ein bisschen was über den Raum, über den Pokertisch erzählt und so weiter. Und irgendwann hat Mario dann plötzlich gemerkt, die wissen mehr, als sie bislang sagen. Und sie wissen vor allem, dass ich wirklich hier mitspiele. Dann haben wir ihm auch den Grund genannt, warum wir mit ihm hier so vorsichtig sprechen. Und letztendlich nach einiger Zeit hat er sich dann sehr herzlich bedankt, ist nicht nur aus unserem Büro raus, sondern auch aus der Pokerrunde ausgestiegen. Und ich glaube, das hat ihm damals sehr, sehr viel Geld gespart.
Basler erzählt die Geschichte etwas weniger dramatisch.
Im Nachhinein muss ich sagen, habe ich eigentlich die ausgenommen. Weil ich ja 3 Mal da war oder 2 Mal, habe gewonnen und bin danach nicht mehr hingegangen. So, eigentlich habe ich die ausgenommen. Aber ich fand es lustig. Ich
fand's, hat dir keine geil. Angst gemacht, sowas?
Nee, warum denn? Dann hätte ich halt mal 30.000 verloren oder 40.000. Ja, und deswegen hätte ich trotzdem weiter 3 Mal warm gegessen, wenn ich wollte. Das kann mir im Casino genauso passieren. Ich habe im Casino auch schon mal 15.000 verloren. Ich habe aber auch schon 30.000 Mal gewonnen.
In seiner Zeit bei den Bayern verzockt Basler immer wieder Geld.
Würdest du aber sagen, dass du eine Spielsucht hast? Oder?
Ob ich eine Zockersucht habe? Ja, wahrscheinlich schon.
Das sagt er einfach so dahin, zuckt mit den Schultern. Erzählt noch, dass er heute gern ins Casino geht, weil er den Nervenkitzel mag. Er hat sogar Werbung für Sportwetten gemacht.
Bist du dir sicher? Ihr könnt ja gegen mich wetten.
Ich finde das echt krass. Glücksspiel ist gefährlich. Allein in Deutschland haben laut des Drogenbeauftragten der Bundesregierung 3 Millionen Menschen ein problematisches Verhalten, wenn es um Glücksspiele geht. Für Basler ist es aber etwas total Normales. Kleine Side-Story aus Rüssingen. Während unserer Tage hier im Vereinsheim frage ich Basler immer wieder, ob wir mal zusammen auf den Fußballplatz wollen. Ein bisschen aufs Tor schießen, mal was anderes machen, als nur hier rumzusitzen. Er lehnt immer wieder ab. Hat die falschen Schuhe an oder die falsche Hose oder einfach keinen Bock. Am letzten Tag rutscht mir eher nebenbei der Satz raus, wetten, du triffst die Latte nicht. Es hat keine 30 Sekunden gedauert, da hatte der Mann den Ball in der Hand und hat Lattenschießen gemacht. Sein Zauberwort ist wetten. Übrigens, er hat die Latte nicht getroffen und es hat ihn sehr geärgert. Er ist direkt zurück ins Vereinsheim gestürmt und als ich hinterherkam, sagte er, witzig gemeint, aber durchaus ein bisschen angepisst, mit dir rede ich nicht mehr. Und auch am ersten Tag unseres Interviews erzählt Basler mir eine Geschichte, an die ich denken muss. Schon als 8- oder 9-Jähriger hat er an der Schule mit Murmeln gedealt.
Ich habe mein Taschengeld damit verdient. Ich war da schon der Beste beim Klickerlis.
Klickerlis, so nennt Basler Murmeln.
Ich habe denen die verkauft und 3 Minuten später habe ich sie dann wieder abgenommen beim Spielen.
Sie spielen verschiedene Murmelspiele, die Basler oft gewinnt.
So, dass sie wieder kaufen mussten. Ich schwör's dir, es war einfach geil. Und jeder wollte gegen mich spielen.
Wieder einmal. Basler bestimmt die Regeln und die anderen haben mitzuspielen. Aber beim FC Bayern gibt es mindestens eine Person, die so gar nicht abkann, wenn jemand seine eigenen Regeln macht. Uli Hoeneß. Er ist eine der kritischeren Stimmen über Basler und will auf unsere Interviewanfrage hin nicht mit uns sprechen. Kleiner Blick hinter die Kulissen. So geht es uns im Verlauf der Recherche öfter. Die Personen, bei denen bekannt ist, dass sie kritisch zu Mario Basler stehen, wollen nicht mit uns reden. Aber zurück zu Hoeneß. Es ist April 1998. Basler spielt seit 1,5 Jahren bei den Bayern und hat ein ausgelassenes Partyleben. Uli Hoeneß gefällt das nicht und er greift durch. Auf seine sehr eigene, sehr radikale Weise.
Sherlock Hoeneß, der Manager des FC Bayern, hat heute bestätigt, dass der Fußballclub den Lebenswandel seiner Profis überwachen lässt. Prominentes Opfer, Mittelfeld-Diva Mario Basler.
Den Privatdetektiv hätte es gar nicht gebraucht. Denn Mario Basler macht genauso weiter wie zuvor. Und die Presse berichtet. Obwohl Basler den Privatdetektiv bemerkt hat, sammelt er Partynächte und Geldstrafen. Wird immer wieder in der Münchner Disco Maximilians gesichtet. Mal ist er eigentlich krank mit einer Bronchitis, mal feiert er den Geburtstag seines Kumpels Didi Hamann bis tief in die Nacht. Und auch den Rest der Republik macht Party Basler unsicher, von Hamburg bis Berlin.
Du warst ja ein Ausnahmetalent, das hat man ja immer wieder gehört in den Interviews und überall. Nervt es dich, zum Beispiel, weil wir jetzt ja auch voll viel darüber reden, nervt es dich, dass du sehr oft reduziert wirst aus Rauchen und Alkohol trinken und deine Eskapaden?
Ist ja die Wahrheit.
Ist die Wahrheit?
Ja klar, es ist die Wahrheit. Ich rauche, seit ich 13 bin. Ich rauche seit 43 Jahren. Ich habe, glaube ich, mit 14 oder 15 das erste Mal Alkohol getrunken.
Wenn Basler über diese Dinge spricht, wirkt er manchmal fast trotzig.
Es gibt Tausende von Fußballern, Tausende, vielleicht Fußballer auch, die noch größer waren, die Weltmeister geworden sind und, die haben auch alle geraucht. Die haben halt ihre Zigarette versteckt. Ich durfte, seit ich 16 war, durfte ich zu Hause rauchen. Das hat mir mein Papa damals erlaubt. Aber warum soll ich dann vor einem eigentlich fremden Mann, der mein Trainer war, warum soll ich vor einem fremden Mann, wenn mir meine Eltern erlaubt haben, warum soll ich dann vor einem fremden Mann meine Zigarette verstecken?
Trainer, Spieler.
Ja.
Im Fußball gibt es ja krasse Hierarchien. Ich verstehe den Impuls, genau vom Trainer die Kippe zu verstecken.
Natürlich, aber du musst ja samstags nur deine Leistung bringen.
Das Narrativ kennen wir ja schon. Und der Satz kommt mir so oder so ähnlich aus der Kreisliga bekannt vor. Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. Im Profisport hat der Satz weniger zu suchen. Wer kann sich das als Fußballer leisten? Mario Basler anscheinend. Zumindest eine Zeit lang. Oktober 1999. Mario Basler ist seit dem Spätsommer verletzt. Er hat es mit der Sehne und ist in Reha. Zwangspause. Und diese Pausen sind für einen Mario Basler schwer auszuhalten. Zu Hause rumzusitzen ist nicht sein Ding. Das weiß zu dieser Zeit auch die Presse. Basler und die anderen Bayern-Stars sind ein gefundenes Fressen für JournalistInnen. Und die wissen genau, wenn Basler zu viel Zeit hat, könnte dabei eine Schlagzeile entstehen. Basler ist nicht alleine in der Reha, sondern zusammen mit Sven Scheuer, dem zweiten Torwart vom FC Bayern München. Der hat es mit der Bandscheibe. Tagsüber lassen sie sich in der Regensburger Reha-Klinik behandeln. Abends gehen sie gerne zusammen essen oder noch ein Bier trinken. Am Abend vom 11. Oktober besuchen sie gemeinsam eine Pizzeria, in der ein Bekannter an diesem Abend in seinen Geburtstag reinfeiert.
Wir gehen hier jetzt nach Protokoll nochmal zum Pizzeria-Skandal in Regensburg.
Dürfen wir nicht drüber reden?
Darfst du nicht drüber reden. Hast
Mario Basler darf über diesen Abend, laut seinem Management, aus juristischen Gründen nicht sprechen. Ob es eine Vereinbarung gibt, können wir nicht rekonstruieren. Aber wir dürfen drüber reden. Wir konnten uns die Geschichte aus Archivmaterial zusammensuchen. Also, wir sind in Regensburg, in der Pizzeria. Gegen 12:30 sollen Scheuer und Basler im Restaurant mit einem Mann in ein Wortgefecht geraten sein. Dieser soll sie aggressiv beschimpft haben. Als Scheuer und Basler irgendwann in der Nacht dann das Lokal verlassen, soll der Mann wieder aufgetaucht sein. Diesmal auf dem Parkplatz. Dort eskaliert die Lage. Sven Scheuer soll dem Mann, laut Frankfurter Rundschau, eine Faust ins Auge gedrückt haben. Also, es wurde anscheinend handgreiflich. Sven Scheuer sagte ein paar Tage später, er habe sich wehren wollen. Der Mann zieht von dannen. Und dann passiert erstmal nichts. 2 Tage lang. Bis...
Es macht fast den Anschein, als wolle Basler mit seinem dritten nächtlichen Ausflug den Rauswurf provozieren. Die Vereinsseite hält sich bedeckt. Noch.
Der Mann ist an die Presse gegangen. In ganz Deutschland stürzen sich die Medien auf den Fall. Kurze Zeit später melden sich die Vereinsverantwortlichen von Bayern zu Wort. Trainer Ottmar Hitzfeld.
Ich möchte jetzt noch keine klare Stellungnahme abgeben, weil die Details erstmal noch genau geklärt werden von unserer Seite aus. Und dann werde ich morgen Abend in die Präsidiumssitzung gehen und werde dies mit dem Präsidium besprechen, was für Konsequenzen dieser Montagabend haben wird.
Basler und Scheuer werden von der Geschäftsführung ins Hotel Limmerhof in Taufkirchen bestellt. Dort werden sie empfangen von Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Diese Kombi, und dafür muss man den Fußball nicht studiert haben, ist kein gutes Zeichen. Um es kurz zu fassen, die Besprechung läuft nicht gut. Basler ist sich keiner Schuld bewusst, er weigert sich, eine Geldstrafe zu bezahlen. Ergebnis? Abbruch der Sitzung, ohne Einigung. Wenige Tage später, es ist der 16. Oktober. Bayern spielt gegen Hertha BSC in München, als Uli Hoeneß Basler und Scheuer in die Umkleide der Ballkinder bestellt. Dort erhalten sie die Nachricht. Sofortige Suspendierung. Keine Bayern-Spiele mehr für die beiden. Der damalige Präsident des FC Bayern, Franz Beckenbauer, und Manager Uli Hoeneß verkünden den Rausschmiss noch aus dem Stadion heraus.
Wegen wiederholter Verstöße gegen die Pflichten eines Spielers, letztmalig in dieser Woche anlässlich der Rehabilitationsmaßnahme in Donaustauf, hat das Präsidium des FC Bayern entschieden, die beiden Spieler Mario Basler und Sven Scheuer ab sofort vom Spielbetrieb zu suspendieren.
Das ist die Konsequenz aus vielen, vielen Vorfällen. Das sind ja nur die Spitze des Eisbergs, die bekannt ist. Und deshalb haben wir diese sehr harte Entscheidung getroffen und die wird auch konsequent durchgezogen.
Und Mario Basler reagiert. Anders als erwartet. Auch er geht direkt zur Presse.
Ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Oder vielleicht auch ein bisschen gehofft, dass sie mich fristlos kündigen, aber das haben sie leider nicht gemacht.
Mit einer Kündigung müsste ein neuer Verein keine Ablöse an den FC Bayern zahlen. Aber so einfach machen es die Bayern ihm nicht. Einen Tag später sitzt Mario Basler in der Fernsehsendung Doppelpass und packt aus.
Ich habe sogar meine ganze Familie kommen lassen. Ich habe meinen Vater kommen lassen, meine Frau und meine Mutter. Die waren in der ersten Reihe gesessen. Ich sage, ihr könnt alle kommen, setzt euch in schön die erste Reihe. Dann haben wir die Geschichte nochmal so aufgerollt. Genau so, wie sie war.
Basler gibt seine Version der Geschichte zum Besten, in der der FC Bayern nicht gut wegkommt. Spätestens jetzt ist das Band zum FC Bayern für Mario Basler endgültig zerschnitten. Er wird nie wieder für Bayern spielen. Aber Mario Basler ist sich selbst treu geblieben. Zumindest fühlt es sich für ihn so an. Sven Scheuer, also der Spieler, der maßgeblich in den Konflikt verwickelt gewesen sein soll, kommt nach seiner Suspendierung wieder zurück in den Kader vom FC Bayern. Zurück in Rüssingen, im Vereinsheim. Mario Basler sitzt mir gegenüber.
War dir sofort klar, als diese Suspendierung kam, dass es so, jetzt ist dieser Teil meines Lebens beendet?
Bei Bayern, ja klar. Ja, ja. Also wenn du suspendiert wirst, gibt es wohl ein schlechtes Zurück nochmal irgendwann.
Ja.
Ja.
Hast du es damals auch schon so gelassen
gesehen? Genau.
Ja?
Ja, klar.
Aber Bayern, bei Bayern zu spielen, ist jetzt war schon der große Traum.
Ihr habt aber Bayern gespielt.
Ja, stimmt.
Es ist Baslers beste Erzählung, dass ihm alles, also wirklich alles, scheißegal ist. Gleichzeitig setzt er sich kaum 24 Stunden nach der Suspendierung in den Doppelpass, um allen zu erklären, was wirklich geschehen ist.
Ich wollte es nur für die Öffentlichkeit klarstellen. Ich muss doch den Leuten erklären, warum diese Situation gekommen ist, weil der Uli Hoeneß wird sie anders darstellen oder der Kalle Rummenigg.
Ich muss auch an die Geschichte in der Nacht vor dem Champions-League-Finale denken, sein Saufgelage. Ihr erinnert euch, ich habe es am Anfang erzählt. Mich lässt es nicht ganz los, warum er das gemacht hat. Warum er vor dem wichtigsten Spiel seiner Karriere bis 3:30 Uhr nachts säuft. Das finde ich noch krasser als all die anderen Geschichten, die ihr gerade gehört habt. Und wahrscheinlich auch weniger kultig als vielmehr bedenklich. Während unserer 3 Tage hier in Rüssingen kommt er mir nicht vor wie jemand, dem alles egal ist. Im Gegenteil. Während unserer Interviews ist er quasi ein Musterschüler. Sehr zuverlässig, ist morgens vor dem Interview immer der Erste, hat keine Allüren.
Nochmal zu deinem Abend, als du da saßt und Bier getrunken hast. Warum hast du das gemacht?
Du bist ich konnte nicht schlafen, ich war nicht müde.
Aber du konntest, ja.
Ich hätte mich auch ins Bett legen können, wäre auch bis um 3 Uhr nachts wach gewesen. Vielleicht ohne Alkohol, klar. Aber die Zigarette hätte ich trotzdem geraucht. So, jetzt habe ich klar ein paar Bierchen getrunken, ein paar Wodka Lemon halt noch dazu, aber dass ich auch müde werde.
Das klingt ja irgendwie so ein bisschen wie als ob, oder die Erzählung ist ja ein bisschen, du hast auf alles geschissen, dir war das voll egal. Aber warst du, ich habe das Gefühl, dir ist sowas gar nicht egal. Das Gegenteil Nein. von egal ist dir ein Champions-League-Finale.
Es hätte keinen Unterschied gemacht, ob ich abends um 11 ins Bett gehe oder nächste Tag erst um 12. Ich wusste, was in diesem Spiel auf mich zukommt. Ich wollte dieses Spiel nur gewinnen. Und ob ich jetzt damit 1,3 Promille ins Bett gehe, ist doch scheißegal. Ich habe ja genug Zeit gehabt zum Schlafen und zum Regenerieren. Wenn ich 2 Stunden vorher ins Bett gegangen wäre, ich wäre nicht müde gewesen. Ich wäre im Bett gelegen und hätte mich wahrscheinlich verrückt gemacht.
Vielleicht, und das ist jetzt nur eine Theorie von mir, aber vielleicht war Basler noch aufgeregter als die anderen Spieler. Vielleicht war ihm das Spiel noch wichtiger als allen anderen. Vielleicht hat er kein anderes Ventil gefunden, um seine Emotionen vor dem wichtigen Tag zu regulieren. Vielleicht ist er aber auch einfach wirklich der Typ gewesen, dem alles scheißegal ist. Die Wahrheit ist zumindest, dass Bayern das Champions-League-Finale nicht seinetwegen verloren hat. Im Gegenteil, er hat ein überragendes Spiel gemacht und in den ersten Minuten das Tor geschossen.
Basler, Tor, 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 Tor für Basler, mein lieber Mann, 1:0 für die Bayern.
Und siehe da, wer war bester Mann? Der am wenigsten geschlafen hat.
Wenn Mario Basler von seinem Leben erzählt, fühlt es sich immer leicht an. Immer witzig. Immer wild und selbstbestimmt. Alles ist egal. Ein Teil davon ist aber auch, dass Mario Basler noch eine andere Geschichte mit Exzessen, mit Alkohol hat. Eine, die kein Happy End hat.
Du meintest ja, ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, dein Vater war Alkoholiker. Es gibt ja
Ich glaube es. Ich weiß ja nicht, was ist die Definition von Alkoholiker? Ist ein Alkoholiker, der sich jeden Tag vollsaufen muss? Oder ist man Alkoholiker, wenn man jeden Tag schon einen Schluck Bier trinkt? Oder keine Ahnung.
Die Weltgesundheitsorganisation nennt keine bestimmte Menge Alkohol, ab der man davon reden kann, dass jemand abhängig ist. Aber sie hat Kriterien festgelegt, die Alkoholmissbrauch zeigen. Kontrollverlust beim Trinken, starkes Verlangen, Entwicklung einer Toleranzgrenze, Entzugserscheinungen, dass andere Interessen vernachlässigt werden oder dass trotz schädlicher Folgen getrunken wird. Und die Organisation sagt auch, jeder Tropfen Alkohol ist schädlich. In Mario Baslers Familie wird generell eher viel Alkohol getrunken, erzählt er. Aber bei seinem Bruder Thomas, zu dem Basler besonders aufschaut, ist es weitaus mehr als ein Bier am Tag. Das geht eine Weile mehr oder weniger gut, bis seine Leber versagt. Basler spielt zu dieser Zeit bei Bayern.
Das Bild vergesse ich nie. Der war gelb von oben bis unten. Der war schon, das war schon erledigt. Die Augen alles gelb, ganze Körper gelb, schlimm. Er hat ausgesehen wie ein Zombie.
Die einzige Rettung für Thomas ist eine Spenderleber. Aber ein Organ so schnell zu bekommen ist unmöglich. Die Wartelisten sind lang und man muss mindestens 6 Monate trocken sein, um auf die Liste zu kommen. Doch Mario Basler ist Fußballstar.
Ich habe ihn dann irgendwann mal, wo er schon auf der Kippe stand, das Leben gerettet, mit, dass er neue Leber alles gekriegt hat.
Das konntest du nur leisten?
Weil ich Fußballer war. Ja. Anders wäre es ja nicht gegangen.
Baslers Bruder bekommt eine Spenderleber, die ihm das Leben rettet. Basler sagt, ohne seine Hilfe wäre er zu diesem Zeitpunkt gestorben.
Ich glaube, in der damaligen Situation war es einfach, es war Familie, es war mein Bruder. Dann hätte ich wahrscheinlich alles dafür getan. Ich hätte einen neuen Kopf draufsetzen lassen, wenn er Not gewesen wäre.
10 Jahre lang ist Thomas trocken, bis er eine Frau kennenlernt, eine nicht trockene Alkoholikerin. Er fängt wieder an zu trinken. Die beiden ziehen sich gegenseitig in die Sucht. Mario Basler trifft das tief.
Mein Bruder war am Schluss nichts mehr für mich. Nachdem ich erfahren habe, dass er wieder anfängt zu saufen, war klar, dass du drauf warten kannst, wenn er tot ist. So, und damit war das Thema für mich, großer Bruder, komplett erledigt. Ich habe auch nie mehr Kontakt zu ihm gehabt. Nachdem ich erfahren habe, dass er wieder säuft, Thema erledigt.
Eines Tages kommt der Anruf von Baslers Mama.
Ja, es war damals, ich kann mich noch daran erinnern, meine Mutter hat mich angerufen, der Thomas ist tot. Ja, war zu erwarten. Mehr habe ich gar nicht dazu gesagt.
Was löst das für Emotionen in dir aus?
Gar keinen.
Ich habe das Gefühl, es löst viel in ihm aus. Aber weniger Traurigkeit als vielleicht Wut?
Ich kann für diesen Menschen keine Emotionen mehr haben. Und ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich ihm das zweite Leben gegeben habe. Ich hätte es lieber dem Familienvater gegeben. Das Geld hättest du besser investieren können.
Klar, weil in dem Moment, wo er vorgerückt ist auf irgendeiner Liste, ist ja auch jemand nach hinten gerückt.
Genau. Jemand, der es wahrscheinlich länger gelebt hätte damit.
Anders genutzt hätte.
Anders er genutzt hätte, besser genutzt hätte, der kein Alkoholiker war, der Familienvater war vielleicht, der, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, das Nötige gehabt hätte oder vielleicht besser damit umgegangen wäre.
Während Basler mir das erzählt, verändert sich seine Körperhaltung. Er sitzt zurückgelehnt auf dem Stuhl, die Arme hat er verschränkt.
Das, was er gemacht hat, war eigentlich Dreck unter den Fingernägeln zu haben.
Das muss ich kurz sacken lassen. Eine Suchterkrankung ist, wie der Name schon sagt, eine Krankheit. Sein Bruder war krank und ist daran gestorben. Basler hat alles versucht, um ihn zu retten. Und ist heute wütend? Mir fällt es schwer, Mario Basler hier zu greifen. Ist er wütend auf seinen Bruder, weil er ihn verloren hat? Weil er es auch als sein Scheitern ansieht, dass er nicht überlebt hat? Weil der Tod ihn selber verletzlich macht? Oder hat er wirklich damit abgeschlossen? Keine Ahnung. So richtig lässt es mich nicht los. Denn wie so viele denke ich bei Mario Basler an Kippen, Partys und Alkohol. Klar, und Fußball. Aber warum tut Mario Basler nichts gegen dieses Alkohol-Image? Warum spielt er sogar noch damit, obwohl er diese tragische Geschichte durchlebt hat?
Aber nervt dich das nicht mega, dass alle das denken?
Nee, ich finde es sogar geil.
Darum geht es in der nächsten Folge. Euch hat der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet und ihn teilt. Euer Feedback könnt ihr uns gerne per Mail an letztertyp@swr.de schicken. Das war Mario Basler, Letzter Typ. Ein Podcast vom SWR. Von Caroline Maus, Judith Schattger, Luisa Zech und von mir, Katharina Reckers. Redaktion Jonas Becker und Laura Kschikala. Und aus dem SWR-Studio Kaiserslautern, Luca Schulz. Dramaturgische Beratung Simone Schillinger. Redaktionsleitung Manuela Wey. Produktion Axel Höfel. Komposition Philipp Fackler. In der ARD-Audiothek gibt es übrigens noch eine Menge anderer richtig guter Podcasts.
Einer davon, Too Many Tabs. Ihr kennt das bestimmt auch. Man will eigentlich nur kurz ein Video gucken und plötzlich ist es 1:30 nachts. Ihr lest irgendwas über Lichtsprache, verfolgt wilde TikTok-Theorien und versinkt komplett in den endlosen Tiefen des Internets. Genauso geht's auch Miguel Rubitzky und Caroline Worps. Als Comedy-Autorinnen und auch privat überladen die beiden ihre Browser täglich mit tausenden Tabs. Immer auf der Suche nach neuem Internetgold. Und weil die beiden vor lauter Tabs so langsam den Überblick verlieren, aber immer wieder auf so viele lustige und kuriose Dinge stoßen, kommen Miguel und Caro jede Woche vor dem Mikrofon zusammen, um darüber zu sprechen. Too Many Tabs findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Link in den Shownotes.